ARD Crime Time. Der True Crime Podcast.
Im Namen des Volkes verlese ich das Urteil im Strafverfahren gegen 5 Angeklagte der Remo-Familie. Gegenstand des Verfahrens ist der Diebstahl von 21 Brillant- und Diamantschmuckstücken aus den Ausstellungsräumen des sogenannten historischen grünen Gewölbes.
Nach einem langen Prozess wird heute das Urteil erwartet. Der spektakuläre Deal soll den Angeklagten Strafminderung verschaffen.
Aus Tätersicht bedeuten diese Taten nicht nur fette Beute, sondern es geht auch darum, sich zu ränken in dem kriminellen Milieu.
Es war der größte Kunstdiebstahl der deutschen Nachkriegsgeschichte. Ein von langer Hand geplanter Blitzeinbruch.
Im ersten Augenblick bei dem Betrachten der Vitrine kann man das nicht realisieren, dass sowas eigentlich überhaupt möglich gewesen ist. Und es dauert halt eine Weile, bis man das dann verinnerlicht und akzeptiert, dass es so geschehen ist.
Es ist der 16.05.2023.
Nach fast anderthalb Jahren mit 47 Verhandlungstagen, etlichen Gutachten und Zeugenaussagen, ist es endlich soweit. Im Prozess um den Einbruch ins historische grüne Gewölbe und den Diebstahl des Staatsschatzes der Sachsen soll an diesem Tag das Urteil fallen. Die Täter haben dafür nur 4 Minuten und 18 Sekunden gebraucht und konnten der Polizei knapp entkommen. Ihr Vorgehen wird des Öfteren als präzise und professionell beschrieben. Trotzdem wurden 6 Verdächtige gefasst. Nun müssen sie sich vor Gericht verantworten. Wer aber trägt die Schuld am Einbruch? Die Täter, die skrupellos vorgegangen sind? Die Sicherheitsfirma, die den Einbruch nicht rechtzeitig bemerkt hat? Oder doch die Museumsleitung, die zu wenig Wert auf Sicherheitsstandards legte? Ich bin Anne Eichhorn und im Podcast ARD Crime Time, der Millionen-Coup im grünen Gewölbe, wollen wir den Fragen nach Verantwortung, Vertrauen und Schuld nachgehen. Damit beginnen wir in Folge 1.
24. November 2019 gegen 23 Uhr, Berlin.
Es ist Sonntagabend. Ein Fahrzeug mit Zivilpolizisten fährt durch Berlin-Charlottenburg und stoppt an einer roten Ampel. Neben ihnen kommt ein weißer VW Golf zum Stehen.
Also der Golf ist uns ins Auge gefallen. Zur später Abendstunde war halt auch nicht viel Verkehr in der Stadt. Und der Pkw war besetzt mit 4 jungen männlichen Personen. Und als wir gemeinsam, jeder in seinem Fahrzeug, an der Ampel standen, hat man dann natürlich einen Blickkontakt erhalten und man konnte dann sehen, dass der Fahrer irgendwie nervös wirkte. Also ja, nervös halt einfach, war so leicht erstarrt vielleicht. Und dann konnten wir sehen, dass halt in dem Auto miteinander geredet wurde, sodass die übrigen 3 Insassen ebenso zu uns ans Fahrzeug oder ins Fahrzeug rüberschauten. Und ja, nach Grünwerden der Ampel ist man denn mit überhöhter Geschwindigkeit davongefahren.
Uns ist aufgefallen, dass der Fahrtweg sehr atypisch war. Wenn man diese Strecke eigentlich hätte fahren wollen, dann wäre man über eine Hauptstraße gefahren. Zu der Zeit bestand wenig Verkehr. Weshalb man dann durch das Wohngebiet fahren sollte, hat sich uns nicht erschlossen. Wie gesagt, das dann auch mit überhöhter Geschwindigkeit, sodass wir kurzer Zeit davon ausgehen mussten, dass das Fahrzeug eventuell vor uns fliehen möchte. Wir haben das Fahrzeug dann kurze Zeit später angehalten. Sind ausgestiegen. Ich bin an das Fahrerfenster, also an das Fenster der Fahrerseite herangetreten, habe den jungen Herrn dann angesprochen, welcher einen sichtlich nervösen Eindruck auf mich erweckt hat.
Einer der Beamten lässt sich den Führerschein des Fahrers und die Ausweisdokumente der anderen Insassen geben, da keiner der Männer im Fahrzeug angeschnallt ist. Alle 4 tragen denselben Familiennamen. Remo. Der Name ist der Berliner Polizei ein Begriff, und zwar im Zusammenhang mit regelmäßigen Straftaten. Ein kurzer Einschub. Die ursprüngliche Familie Remo ist in den 1980er Jahren wegen des Bürgerkriegs aus dem Libanon geflohen. Und als sie in Deutschland angekommen sind, wurden sie in West-Berlin sesshaft. Die ersten Probleme und Konflikte mit dem Gesetz kamen dann Anfang der 90er Jahre auf. Das hat aber nicht die Eltern, sondern die sogenannte erste Generation betroffen, also die mit eingereisten Kinder. Und an der Stelle ist es ganz wichtig zu verstehen, auch heute sind nicht alle Familienmitglieder automatisch kriminell.
Ich habe dann Kontakt zu unserer Wache aufgenommen, habe diese Identitäten dann eben mithilfe des polizeilichen Informationssystems überprüft. Und dabei hat sich herausgestellt, dass sämtliche Fahrzeugeinsassen einschlägig im Bereich der Einbruchskriminalität aufgefallen sind.
Während die Personalien abgeglichen werden, führt die Polizistin eine allgemeine Verkehrskontrolle durch, lässt sich Warndreieck und Verbandskoffer zeigen.
Er war kooperativ, stieg dann auch mit aus und öffnete seinen Kofferraum und schaute dann halt nach den geforderten Dingen. Unter anderem hob er dann die Abdeckklappe des Kofferraums hoch, worunter sich dann ein Ersatzreifen normalerweise befindet. Und statt des Ersatzreifens hat sich darin eine weiße Tüte befunden. Und man konnte da Werkzeug drinnen erkennen.
Auf Nachfrage sagt der Fahrer, das Werkzeug sei für sein Fahrrad gedacht, will es aber nicht zeigen. Und weil den Polizisten das alles etwas seltsam und auffällig vorkommt, noch dazu vor dem Hintergrund der inzwischen bekannten Einbruchskarriere der Männer, lassen sich die beiden Beamten noch an Ort und Stelle einen Durchsuchungsbeschluss geben. Gegen 23 Uhr, mitten in Berlin.
Die Staatsanwaltschaft, der Kollege, sagte, wir haben den Beschluss und wir können durchsuchen. Und nachdem der Beschluss mündlich erteilt worden ist, mussten dann alle Fahrzeuginsassen, also die üblichen drei, die noch im Fahrzeug sich befunden haben, das Fahrzeug eben verlassen. Und die drei Insassen sowie der Fahrzeugführer wurden dann direkt an dem Kontrollort an einen dortigen Zaun nebeneinander aufgestellt.
Und dann nehmen die Beamten das Fahrzeug und natürlich die weiße Tüte im Kofferraum genauer unter die Lupe und finden darin zwei Brecheisen und einen Bolzenschneider. Als die Polizisten nochmal fragen, wofür das Werkzeug sei, kommt wieder die Antwort: Werkzeug für das Fahrrad. Und tatsächlich finden die beiden auch nichts weiter, was auf einen geschehenen Einbruch hindeuten könnte. Aber was, wenn der noch bevorsteht? Die Beamten fordern deswegen noch weitere Kollegen an, ebenfalls in Zivil. Sie verfolgen das Auto nun weiter und beobachten, wie die drei Mitfahrer schließlich aussteigen und in der Dunkelheit verschwinden. Als der Fahrer im Anschluss in Richtung Wohnanschrift fährt, beenden die Polizisten die Observation. Heute wissen wir, die Beamten lagen durchaus mit ihrer Vermutung richtig. Der Einbruch sollte noch geschehen, allerdings nicht in Berlin-Charlottenburg, sondern knapp 200 Kilometer entfernt, in der historischen Altstadt Dresden.
25. November 2019. Dresden.
Über Bilder von Überwachungskameras und die automatische Kennzeichenerfassung lässt sich später rekonstruieren, dass in dieser Nacht sechs Männer unterwegs in Richtung sächsischer Hauptstadt sind.
Ja, die Täter in dieser Novembernacht 2019 hat nur ein Ziel. Sie wollten nur die Vitrine aufbrechen mit dem materiell kostbarsten Juwelenbestand, mit den Diamanten und Brillanten.
Das ist Marius Winzerler. Er ist seit 2021, also zwei Jahre nach der Tat, Direktor des Grünen Gewölbes und der Rüstkammer der Staatlichen Kunstsammlungen Dresden.
Ja, das Grüne Gewölbe umfasst nicht nur den Staatsschatz als abstrakte Größe, sondern es ist sozusagen auch der Stolz nicht nur der Dresdnerinnen und Dresdner, sondern der Sachsen insgesamt. Denn es ist ein Zeichen ihrer Bedeutung in der Vergangenheit, die in die Gegenwart hineinwirkt. Es ist ein Stück sächsische Identität, auf die man besonders stolz ist, vom Material her, aber natürlich auch vor allem von der künstlerischen Verarbeitung und dem engen Bezug zu den großen Protagonisten der sächsischen Landesgeschichte.
In den Morgenstunden des 25. November 2019 wird dieser Staatsschatz angegriffen und mit ihm die sächsische Identität. Was das genau bedeutet, erfahren Sie in Folge 3. Die Täter gehen präzise vor, haben über Wochen alles bis ins kleinste Detail geplant. Kameraauswertungen werden ergeben. Die Täter waren oft vor Ort. In unterschiedlichen Personenkonstellationen haben sie die Schwachstellen des Sicherheitskonzepts getestet und ausgekundschaftet.
Ich glaube, man kann mit Fug und Recht sagen, das war ein Jahrhundert-Coup, dieser Einbruch ins grüne Gewölbe. Dieser Einbruch war in vielerlei Hinsicht besonders spektakulär. Da ist zum einen der Tatort, ein Museum von Weltrang. Das grüne Gewölbe, das kann sich vergleichen mit der Ermitage oder dem Louvre. Zum anderen das Vorgehen der Täter. Also die sind wirklich sehr professionell vorgegangen, mit hohem kriminellen Wissen, Know-how, aber auch mit hoher krimineller Energie.
Heike Römer-Menschel ist Fernsehjournalistin und sie wird uns in dieser und den kommenden Folgen mit ihrer Expertise begleiten. Denn Heike hat von Anfang an über den Fall berichtet und den Prozess vor Ort verfolgt. Mit ihrer Kollegin Ina Klempno hat sie auch Prozesstagebuch geführt. Daraus werden wir hier immer wieder zitieren.
Das Grüne Gewölbe ist kein Wald- und Wiesenmuseum, das ist ein Museum von Weltrang. Bis zum 25. November 2019 galt das grüne Gewölbe eigentlich als total sicher. Die Alarmanlage bestand aus verschiedenen Bestandteilen. Da sah man Fassadenscanner, da sah man Kameras, auch Bewegungsmelder im Inneren. Aber über die Details war natürlich nichts bekannt. Das musste natürlich geheim bleiben, damit es eben auch sicher ist. Wir im MDR haben sogar schon mal einen Film über dieses Sicherheitskonzept, über die Alarmanlage gemacht. Und in diesem Film, ja, priesen die Verantwortlichen ihr System, waren sehr stolz darauf. Es stellte sich dann heraus, dass das eben nicht so sicher war dort im grünen Gewölbe.
In der Nacht des Einbruchs ist das Museum einer von insgesamt drei Tatorten. Wir widmen uns dem Einbruch zunächst aus der Perspektive der Täter. Gegen 3.40 Uhr treffen sie in einem silbernen Audi S6 Avant in Dresden ein und fahren zunächst in Richtung Kötschenbroder Straße, circa 10 Minuten von der Innenstadt entfernt. Eine wichtige Station für ihre spätere Flucht. Nur 3 Minuten später filmt eine Überwachungskamera, wie sie in die Innenstadt fahren zu ihrem ersten Ziel, dem Pegelhaus.
Das Pegelhaus ist ein völlig unscheinbares Gebäude. Man sieht von außen nichts, was darauf hinweist, was sich in dem Gebäude überhaupt befindet.
Sagt Thomas Redmer. Er war damals der Brandursachenermittler. Heute ist er im Ruhestand. Das Pegelhaus steht an der Augustusbrücke, ganz in der Nähe des grünen Gewölbes. Die Täter brechen das Türschloss auf und platzieren um 4.15 Uhr mit Benzin gefüllte Töpfe unter einem Stromverteilerkasten im Pegelhaus und zünden diese an. Weil dabei Telefonleitungen beschädigt werden, landet der Alarm allerdings nicht bei der Dresdner Feuerwehr, sondern bei einer Fernwartungsfirma in Rumänien. Das Feuer führt zum Ausfall der Straßenbeleuchtung rund ums Residenzschloss, in dem sich das grüne Gewölbe befindet. Der zweite Tatort und das eigentliche Ziel der Täter. Um 4.25 Uhr klettern 4 Männer über die Mauer des grünen Gewölbes. Und die Stelle, an der sie das tun, haben sie nicht zufällig ausgewählt, erklärt Heike Römer-Menschel.
Es gab einen großen blinden Fleck. Und insgesamt war dieses Einstiegsfenster eben wirklich der neuralgische Punkt am Schloss. Die Schwachstelle im Sicherheitskonzept. Denn neben dem blinden Fleck war es eben auch so, dass diese Ecke in einer sehr dunklen Ecke lag.
Dabei bewegen sie sich in einem toten Winkel der Überwachungskameras. 2 weitere Männer wechseln die Straßenseite und bleiben am Audi.
Später kam dann auch heraus, dass die Teile des Fenstergitters eben nicht erst in der Tatnacht herausgeschnitten wurden, sondern schon in einer Nacht zuvor. Also eine Art Vorbereitungstat. Man wollte eben in der Nacht nicht so viel Zeit verlieren. Darum hat man das schon mal im Vorfeld gemacht mit einem hydraulischen Schneidgerät. Und dann hat man diese 2 Teilstücke, die eben rausgeschnitten waren, mit so einer Art Klebeband wieder befestigt, provisorisch bis zum Einbruch, damit es dann einfach schneller geht.
Um 4.57 Uhr drücken die Täter mit Hilfe eines hydraulischen Zylinders ein Erdgeschossfenster hinter der Mauer ein und steigen in den Preziosensaal des grünen Gewölbes. Dann rennen sie durch die Räume zum Juwelenzimmer. Um 4.57 Uhr und 38 Sekunden kommen die 2 Männer mit Äxten und Taschenlampen ins Juwelenzimmer Ost. Jörg Bozenhardt, damals der stellvertretende Leiter der SOKO, erinnert sich.
Es war erkennbar, dass die Täter mit erheblichem Aufwand eindringen mussten. Die Täter hatten Äxte zur Verfügung und die schlugen etwa innerhalb von einer Minute 30 Mal auf diese Vitrine ein.
Das tun sie mit brachialer Gewalt. Einigen Schlägen hält das Sicherheitsglas stand, bevor das Loch groß genug ist, damit die Einbrecher hineingreifen können. Sie greifen, was sie in die Finger kriegen. Dabei fallen einige Diamanten sowie Glassplitter auf den Marmorboden des grünen Gewölbes. Bevor sie das Juwelenzimmer verlassen, sprühen die Einbrecher mit einem Feuerlöscher umher, um mögliche Spuren wie DNA unbrauchbar zu machen.
Um das zu tun, muss man entweder genug Filme gesehen haben oder man muss sich damit auskennen.
Um 5.02 Uhr verlassen die Täter das Gebäude durch das Fenster und rennen zum Audi, mit dem sie dann über die Augustusbrücke davonrasen. Einem Wachmann vom benachbarten Dresdner Zwinger gelingt es, im Schutze der Dunkelheit ein Handyvideo von diesem Moment zu machen. Doch schon vorher werden die Täter von Überwachungskameras aufgezeichnet. Und zwar von dem Moment an, als sie in den Preziosensaal des grünen Gewölbes einsteigen. Auf der anderen Seite, an den Bildschirmen, sitzen die für diesen Moment noch ahnungslosen Sicherheitsleute des Residenzschlosses. Sie arbeiten in der Leitzentrale für ein privates Sicherheitsunternehmen. In dieser Leitzentrale sind Bildschirme installiert, die die Live-Bilder der Überwachungskameras zeigen. Es gibt auch einen Alarmknopf mit direktem Kontakt zur Polizeidienststelle, die sich nur wenige hundert Meter entfernt in der Schießgasse befindet.
MDR-Prozesstagebuch, 5. April 2022, Tag 6. Wie die Polizei im Fall eines Einbruchs zu informieren sei, ob per Alarmknopf oder per Telefonat, war nicht verbindlich festgeschrieben. Die DWSI-Mitarbeiter hatten die Wahl. Eine Wahl, die im Stress eines tatsächlichen Angriffs wertvolle Sekunden kosten kann.
Von den insgesamt 300 Kameras im Innen- und Außenbereich sieht das Personal nur 16 Bilder auf den Monitoren. Der diensthabende Wachmann steht mit dem Rücken zu den Kamerabildern, als ein Signalton ertönt. Der Alarm wird vom Bodenscanner unter dem Fenster im Preziosensaal und im Wappenzimmer ausgelöst. Als er sich zu den Bildschirmen dreht, sieht er eine Reihe roter Sterne aufblinken. Das bedeutet, Unbekannte sind im Gebäude. Die Sicherheitstechnik ist überfordert. Die Überwachungsbilder springen zwischen den vielen Kameras mit Bewegungsmeldern hin und her. Eine Kamera im Juwelenzimmer Ost zeichnet den Pegel einer Taschenlampe auf und kurz darauf zwei Gestalten im Dunkeln. Die Dunkelheit und schlechte Qualität lässt kaum etwas erkennen. Zwar befindet sich die Leitzentrale auch im Residenzschloss, allerdings soll das Personal diese im Falle eines Einbruchs nicht verlassen. Der Sicherheitsmann entscheidet sich, das Licht ausgeschaltet zu lassen, obwohl die Vorschriften anderes besagen. Um 4.58 Uhr greift er zum Telefon, statt den Alarmknopf zu drücken. Bereits seit 51 Sekunden sind die Unbekannten im Residenzschloss, als das Telefon im Polizeirevier klingelt. Umgehend machen sich zwei Streifenwagen auf den Weg zum Tatort. Vom ersten Alarm bis zum Ausrücken sind knapp 4 Minuten vergangen. Im Streifenwagen sitzen zwei Polizeibeamte. Sie fahren ohne Blaulicht und Sirene los, um die Täter nicht auf sich aufmerksam zu machen. Als sie kurz nach 5 Uhr am grünen Gewölbe ankommen, sind die Einbrecher aber schon auf der Flucht über die Augustusbrücke. Ebenfalls auf der Brücke fährt eine junge Frau mit ihrem Fahrrad. Sie ist auf dem Weg zum Hauptbahnhof, als sie den aufsteigenden Qualm aus dem Pegelhaus bemerkt. Sie alarmiert die Feuerwehr.
Hallo, ich bin hier in der Altstadt an der Brücke unter Brenz, an der Hofkirche. Ist das schon irgendwie gemeldet worden?
Nee, okay. Ich schicke Hilfe zu.
Fast zeitgleich rast der Audi an ihr vorbei, mit den Männern, die kurz zuvor noch in der berühmten sächsischen Schatzkammer gewütet haben.
Dieses Überwachungsvideo aus dem Juwelenzimmer habe ich dann im Prozess gesehen. Dort wurden die Bilder gezeigt. Das waren unglaubliche Bilder. Und ich war da auch ein Stück weit sprachlos, wie skrupellos, wie dreist, wie zielgerichtet die Täter vorgegangen sind.
Nicht nur Heike Römer-Menschel empfindet so. Auch viele andere, die mit ihr im Gerichtssaal sitzen, sind fassungslos.
MDR-Prozesstagebuch, 15. März 2022, Tag 4. Absolute Stille und Spannung herrscht im Gerichtssaal, als ein circa 45 Minuten langer Zusammenschnitt der Außen- und Innenkameras gezeigt wurde. Wenn man das so sieht, staunt man wieder über die Schnelligkeit und Unverfrorenheit der Täter. Die Angeklagten selbst schauten interessiert diese Szenen an, ließen aber mit keiner Regung irgendeine Art von Betroffenheit spüren.
Die Szenen brennen sich auch Butz Peters ins Gedächtnis. Der Rechtsanwalt und Journalist ist wie Heike Römer-Menschel als Beobachter beim Prozess dabei. 2023 hat er ein Buch über den Einbruch ins grüne Gewölbe veröffentlicht.
Ein von langer Hand geplanter Blitzeinbruch. Nach 5 Minuten waren die Täter über alle Berge. Und im negativen Sinne beeindruckend war das hohe kriminelle Know-how und auch die hohe kriminelle Energie, die die Täter eingesetzt haben.
Das waren ja irre Aufnahmen, die wir am Gerichtssaal zu sehen bekommen haben. Da sahen wir, wie die Täter, mal war es einer, mal waren es 4, über die Mauer geklettert sind, zu dem späteren Einstiegsfenster, und dann anschließend wieder zurückgekommen sind nach 8 Minuten, einmal waren es auch 30 Minuten. Und das Irre ist, da ist gar nichts passiert. Das war schon atemberaubend, was wir da im Gerichtssaal zu sehen bekommen haben an Überwachungsbildern. Unvorstellbares war passiert. Es war ins grüne Gewölbe eingebrochen worden, was für unmöglich gehalten worden war vorher. Und da war es natürlich unheimlich spannend, mal die Geschichte im Detail nachzuvollziehen, wie die Täter ausgespielt haben, wie die Täter zugeschlagen haben und vor allem auch, wo lagen die Schwachstellen dieses Systems. Und das fand ich, das war eine irre faszinierende Geschichte, was wir dort in dem Gericht zu hören bekommen haben.
Aus der Dresdner Altstadt kommend rasen die Täter mit dem Audi S6 Avant Richtung Kötzschenbroder Straße zum 3. Tatort dieser Nacht. Um 5.07 Uhr stellen sie das Fluchtfahrzeug in einer Tiefgarage ab und setzen es in Brand. Für die weitere Flucht nach Berlin haben sie im Vorfeld ein Mercedes-Taxi mit Dresdner Kennzeichen bereitgestellt.
Ich denke noch sehr oft daran, gerade in ruhigen Minuten, wenn ich alleine bin. Geht Ihnen das schon durch den Kopf, was da passiert ist?
Das ist Elke Hase. Sie ist Mieterin in dem Gebäude über der Tiefgarage. Auch sie parkt ihr Auto dort.
Ja, ich bin wie gewohnt aufgestanden, habe meinen Kaffee getrunken, bin auf die Terrasse gegangen, einen rauchen. Gegen 5 Uhr gehe ich normalerweise in die Tiefgarage. Habe ich an diesem Tag nicht getan, warum weiß ich nicht. Bin ein paar Minuten später in die Tiefgarage und habe meine Jacke genommen, meine Tasche genommen, bin in die Tiefgarage gegangen. Und als ich die Türe von der Tiefgarage aufgemacht habe, kam mir alles ein bisschen komisch vor, weil das Licht nicht anging, was normalerweise ja dann hell beleuchtet ist, die Tiefgarage. Nur die Notbeleuchtung ging an.
Dann geht alles sehr schnell. Es riecht nach Rauch. Elke Hase will dennoch zu ihrem Auto laufen, um zur Arbeit zu fahren.
Und in dem Moment ging dann eine Warnanlage an von dem Auto, was ich auch nicht sehen konnte. Und in dem Moment zeitgleich war das, wo dann der Rauchmelder angegangen ist. Und dann konnte man schon sehen, dass die ganze Tiefgarage unter Qualm stand. Schwarzer Rauch, weißer Rauch. Und wollte eigentlich nur noch raus, wollte bis zu meinem Auto, weil ich wollte auf Arbeit fahren.
Elke Hase schafft es, die Tiefgarage zu verlassen. Der viele Qualm drückt sich durch die Lüftungsschächte in die Wohnungen der Mieter. Auch wenn kein Mensch durch den Brand gravierende Folgeschäden erleidet, wird diese Straftat im Prozess schwerer wiegen als der Diebstahl der Juwelen. Und so wird die Anklage später lauten: Einbruchsdiebstahl und 2 Brandstiftungen. Kai Kempkens war einer der Verteidiger der angeklagten Remos im Verfahren um den Einbruchsdiebstahl aus dem grünen Gewölbe in Dresden.
Für jedes dieser Delikte gibt es Strafrahmen. Und der schwerwiegendste Vorwurf war eben nicht der Einbruchsdiebstahl und auch nicht der Diebstahl mit Waffen, sondern das Brandstiftungsdelikt in der Tiefgarage, weil da eine Gefährdung von Menschen eingetreten sein könnte. Und sollte das der Fall sein, wirkt sich das ganz erheblich auf den Strafrahmen aus und liegt gesetzlich vor einem Strafrahmen bis zu 15 Jahren.
Die Gruppe entkommt in den frühen Morgenstunden des 25. November und hat gerade einen Jahrhundertkuh gelandet, wie Heike Römer-Menschel und viele andere Medien später sagen werden. Ein Fall, der selbst Ermittler sprachlos macht. Olaf Richter, der die noch am selben Tag gegründete Sonderkommission Epaulette leitet, erinnert sich an die ersten Momente, als er und seine Kolleginnen und Kollegen am Tatort Grünes Gewölbe eintreffen.
Leise wurde dann schon so respektvoll das eine oder andere geäußert, wie das kann doch wohl nicht wahr sein und was ist denn hier passiert. Die eintreffenden Beamten werden in dem Moment noch nicht gewusst haben, wie knapp die Täter denn vor ihnen davongefahren sind. Fürs Ärgern ist da, denke ich, keine Zeit.
Sofort nach dem Einbruch beginnen die ersten Ermittlungen. Die Polizei befragt die Augenzeugin des Brandes im Pegelhaus sowie die Sicherheitsleute aus dem Residenzschloss und vom benachbarten Zwinger. Schnell geht es auch um einen möglichen Insider, erinnert sich Kriminaloberrat Olaf Richter.
Wir fragten uns im Rahmen der Ermittlungen, wie die Täter auf dieses Pegelhaus überhaupt gestoßen sind, wie sie denn wissen konnten, was in dieser Räumlichkeit an Verteilerkästen verbaut ist. Für uns gab es da keine Erklärung und der normale Dresdner Bürger weiß auch nicht, was sich hinter dieser Tür verbirgt.
Das Gebäude war für die Öffentlichkeit so unbedeutend, es hatte bis zum Brand in dieser Nacht nicht mal einen Namen.
Also Pegelhaus ist eine Bezeichnung, die wir im Nachgang dann diesem Raum gegeben haben, weil dort unterhalb der Augustusbrücke in der Vergangenheit mechanisch der Pegel gemessen wurde. Und was sich darin befindet, war mir zu dem Zeitpunkt nicht bekannt.
Wer es allerdings wusste, waren die Täter. Im Pegelhaus befinden sich technische Anlagen, die für die Stromversorgung der direkten Umgebung wesentlich sind. Dazu gehört unter anderem auch der Theaterplatz vor dem Residenzschloss.
Für mich war ein Einbruch in das grüne Gewölbe unvorstellbar. Dass er eben dennoch stattgefunden hat, ließ den Schluss naheliegen, dass hier Insider ihr Wissen preisgegeben haben.
Das ist der Eindruck, der sich bei Soko-Chef Olaf Richter zunächst verfestigt. Als erstes rückt das Sicherheitspersonal in den Fokus. Die Angestellten der privaten Firma hatten die Einbrecher auf ihren Monitoren in der Sicherheitszentrale gesehen. Aber sie haben weder den Alarmknopf gedrückt, noch wie eigentlich vorgeschrieben das Licht angeschaltet. Zwei bewaffnete Wachleute hatten im Freien aus ca. 20 Meter Entfernung beobachtet, wie die Täter die Beute in den Kofferraum warfen und wegfuhren. Doch die Wachleute griffen nicht ein. Ein weiteres Mitglied des Ermittlerteams ist Jörg Bozenhardt, stellvertretender Soko-Leiter.
Die Tat spielte sich zwischen 4 und 5 Uhr ab. Wir mussten also die Wachleute unter die Lupe nehmen, die in diesem Zeitraum Dienst hatten. Nun schickte es sich so, dass genau in dieser Zeit, und zwar zwischen 4:30 und 5:30, Schichtwechsel gewesen ist, zumindest in der Leitzentrale. Wir mussten also die Wachleute unter die Lupe nehmen, die vorher Dienst hatten und die Alarmanlage bis dahin bedienten, genauso wie die Kollegen des Wachdienstes, die dann arbeiteten, als der Einbruch tatsächlich durchgeführt wurde.
Die erwähnte Alarmanlage ist noch so ein Punkt, der die Ermittler stutzig macht. Denn Teile der Anlage waren zur Tatzeit nicht aktiv, zum Beispiel an dem Fenster, über das die Täter ins Gebäude gelangt sind.
Was wir konkret für den Alarm am Einstiegsfenster feststellen konnten, war, dass dieser bereits am Vortag um 18.45 Uhr, also viele Stunden vor der Tat, ausgeschaltet worden war, nachdem er reagiert hatte, auf was wissen wir nicht, und dann nicht wieder scharf geschalten worden ist durch das zuständige Wachpersonal.
Die Analyse der Alarmanlage nimmt für das Team um Jörg Bozenhardt mehrere Tage in Anspruch.
Also wir überprüften die Alarmeingänge im Residenzschloss, wie die grundsätzlich stattfinden. Und konnten dabei feststellen, dass die Alarmanlagen sehr sensibel reagierten, sodass es zu vielen Fehlalarmen gekommen ist. Die Gründe für solche Fehlalarme sind gewesen, dass zum Beispiel kleine Tiere durchgelaufen sind, dass Spinnweben gewackelt haben, dass es Wind gegeben hat, der irgendwas bewegt hat, sodass es zu Alarmauslösungen kam. Dadurch wurde es notwendig, diese Alarme wieder auszuschalten und später auch wieder scharf zu stellen. Das ist manchmal erst nach einer gewissen Zeit erfolgt, nicht immer unmittelbar.
Selbstverständlich befragt die Sonderkommission auch die Wachleute, die in der Tatnacht in der Leitzentrale im Einsatz waren. Aber sie verweigern die Aussage, erzählt Soko-Leiter Olaf Richter.
Wir haben bei allen Vieren die Spinde uns angeschaut, ob dort irgendwelche Hinweise sich ergeben oder Sachen eingelagert sind, die zur Klärung beitragen können. Und bei Zweien, wo dann der Verdacht der Beihilfe etwas mehr zu erhärten war, sind dann Maßnahmen erfolgt, wie eine Wohnungsdurchsuchung und auch die Beschlagnahme von Telefonen, um zu schauen, ob weitere Kontakte dort uns weiterhelfen. Wir haben das versucht und alle Maßnahmen getroffen, aber am Ende ist es nicht erfolgreich gewesen. Es ließ sich bei den Durchsuchungen und Beschlagnahmen jetzt keinen Hinweis ableiten, der uns weitergeholfen hat. Und deswegen die Insider-Theorie dort erstmal beendet war.
Deshalb wird eine Mitarbeiterin des Wachdienstes, die vorübergehend festgenommen wurde, wieder freigelassen. Ganz ähnlich läuft es bei den Untersuchungen zum Pegelhaus. Nur durch das Feuer dort ist die Theorie vom Insider ja überhaupt ins Rollen gekommen. Denn wie hätten die Täter sonst von den Stromverteilern wissen sollen, wenn nicht durch Ortskundige?
Kenntnis von der Funktion des Pegelhauses haben sämtliche Firmen, die dort ihre Verteilerkästen haben, also Stromversorgung, Telekommunikationsanbieter. Das sind die, die für die Sicherheit der Brücke zuständig sind, also alle, die dort irgendwie mal auch an dieser Baustelle, die es ja zu dem Tatzeitpunkt war, gearbeitet haben, die haben davon Kenntnis gehabt. Also es ist ein großer Personenkreis, der das weiß.
Doch auch dieser Ansatz ist eine Sackgasse.
Die Ermittlungen, die verliefen im Sande. Also wir konnten keinen hinreichenden Tatverdacht gegen eine Person begründen, die da irgendwie Tipps gegeben hat. Leider.
Auch ob die Täter Informationen über die nächtlichen Abläufe im und vor dem Museum erhielten, können die Ermittler nicht klären. Eine weitere von unzähligen Fragen: Wie konnten die Täter vor dem Aufdrücken des Fensters das schmiedeeiserne Gitter davor überwinden? Nach dem Einbruch ist in dem Gitter ein Loch. Es ist dreieckig und nicht sehr groß. Im unteren Bereich ist das Loch ca. 60 cm breit und in der Mitte 40 cm hoch. Man muss also gelenkig sein, um durchzuklettern. Aber wie ist es den Tätern überhaupt gelungen, die Gitterstäbe unbemerkt zu durchtrennen? Mit einer Metallsäge würde es ewig dauern. Ein Trennschleifer würde durch Funkenflug und allein durch den Lärm sofort Aufmerksamkeit erregen. Bleibt nur Spezialwerkzeug. Neben den unscharfen Überwachungsaufnahmen der Kameras aus dem grünen Gewölbe liefert das Handyvideo des Wachmanns vom benachbarten Dresdner Zwinger die einzigen Bilder von den Tätern. Das verwackelte Handyvideo bekommen die Polizistinnen und Polizisten, die zuerst am Tatort eintreffen, sofort präsentiert. Eine von ihnen ist Kriminalhauptkommissarin Christina Katte.
Das Handyvideo hatte uns so weit geholfen, dass wir zumindest gesehen haben, dass es sich um ein silberfarbenes Auto handelt und sehen konnten, zumindest in welche Richtung es ging. Leider keine Automarke und auch kein Kennzeichen. Als ich das Video angeschaut hatte, habe ich einen zweiten Funkstreifenwagen in die zu sehende Fluchtrichtung geschickt. Und mit dem Ziel, dass wir natürlich den Tätern, dass wir die Täter stellen können. Und was leider nicht funktionierte.
Die Streifenwagen sind zu spät. Nur 100 Sekunden vor dem Eintreffen der Polizei haben sich die Einbrecher aus dem Staub gemacht. Für die Ermittler deutet vieles darauf hin, dass hier kriminelle Profis am Werk waren, sagt der stellvertretende SOKO-Leiter Jörg Bozenhardt.
Also der Einbruch, der ging unglaublich schnell. Wie wir später festgestellt hatten, hatten die den ja auch vorbereitet. Es waren, die Einbruchstelle war entsprechend präpariert gewesen. Und für diese ganze Aktion, das Öffnen des Gitters, das Hineinsteigen, das Aufbrechen des Fensters, das Durchlaufen der Räume, das Einbrechen in die Vitrinen, das Entnehmen des Schmucks, das Entleeren eines Feuerlöschers, um Spuren zu vernichten und das wieder hinaussteigen.
Das alles dauert gerade einmal 4 Minuten und 18 Sekunden. Dann sind die Täter weg. Aber rund 3,5 Jahre später stehen 6 junge Männer vor Gericht. Sie sollen den Einbruch ins grüne Gewölbe, den Diebstahl und die Brandstiftungen gemeinsam begangen haben. Wer genau sind die Angeklagten? Und waren sie das wirklich alleine? Wie ist die Polizei ihnen auf die Spur gekommen?
MDR-Prozesstagebuch, 28. Januar 2022, Tag 1. Am Schluss der Verhandlung kritisieren die Verteidiger das Vorgehen von Polizei und Staatsanwaltschaft als einseitig. Die Beweislage sei dünn und es existieren kaum objektive Spuren, die eine Tatbeteiligung ihrer Mandanten belegen. Einige Verteidiger formulieren, dass sie der Überzeugung sind, dass ihre Mandanten am Ende des Prozesses freigesprochen werden würden.
Stimmt es, was die Verteidigung hier sagt? Hat die Sonderkommission tatsächlich gründlich genug gearbeitet, um die hier angeklagten Remus zweifelsfrei zu überführen? Wie setzen die Ermittler das Puzzle um den Einbruch ins grüne Gewölbe zusammen? Und wird es am Ende vollständig sein? Das hören Sie in Folge 2 im ARD Crimetime Podcast Der Millionen-Coup im grünen Gewölbe. Verantwortung. Der Podcast ARD Crimetime, Der Millionen-Coup im grünen Gewölbe, ist eine Produktion des Mitteldeutschen Rundfunks. Die Autorinnen und Autoren der 4 Folgen sind Kim Selina Utecht und David Kopp. Für Recherche und Interviews zuständig Dani Vogtländer, Sandro Gerber und Heike Römer-Menschel, die außerdem mit Ina Klempner für das MDR Landesfunkhaus Sachsen den gesamten Prozess begleitet und das Prozesstagebuch für den MDR geschrieben hat. Außerdem in die Recherche involviert ist Emily Jendrek. Produzent und Sounddesigner aller Folgen ist Ingo Naumann. In der Social-Redaktion unterstützt haben uns Bettina Goldbach und Muriel Kubeile. Sprecherinnen und Sprecher: Magdalena Höfner, Mathis Kiesig, Felix Gebhardt und Anne Eichhorn. Die Redaktion liegt bei Mathis Kiesig.
Hier ist nochmal Mathis Kiesig von ARD Crimetime und ich habe noch einen Podcast-Tipp. Vor 80 Jahren haben in Nürnberg die Prozesse gegen die Hauptkriegsverbrecher der Nazizeit begonnen. Zum ersten Mal wird dort Gerechtigkeit auf einer internationalen Bühne verhandelt und gleichzeitig der Grundstein für das moderne Völkerstrafrecht gelegt. Das ARD-Doku-Drama Nürnberg 45 im Angesicht des Bösen erzählt dieses geschichtliche Ereignis durch die Augen zweier Überlebender des Konzentrationslagers Auschwitz. Mit eindrucksvollen Spielszenen, berührenden Interviews und restaurierten Originalaufnahmen. Begleitend dazu gibt es einen neuen Podcast bei Alles Geschichte. Der Nürnberger Prozess, die Täter und ihre Psychologie, erforscht die Psyche der damaligen angeklagten Nationalsozialisten. Das Dokudrama Nürnberg 45 im Angesicht des Bösen gibt's in der ARD Mediathek und die begleitende Podcast-Reihe im Feed Alles Geschichte in der ARD Audiothek. Die Links gibt es in unseren Shownotes.
ARD Crime Time. Der True Crime Podcast.